In dieser Passionszeit werden wir immer wieder daran erinnert, je näher wir auch zu Karfreitag kommen und im Auferstehungstag, was Gott in Jesus Christus für uns getan hat, welche Barmherzigkeit er an uns ausgeübt hat. Barmherzigkeit, indem er einfach übersehen hat, wie wir waren, was wir taten und dass er mit uns einen Neubeginn geschaffen hat, ein Beginn eines Lebens, das in Ewigkeit weiter pulsiert. Somit lautet ja auch dieser Sonntag, Reminiscere, gedenke Herr an deine Barmherzigkeit. Ja, Gott denkt an diese, seine Barmherzigkeit, aber wir sollen auch daran denken. Es ist uns auch wieder wichtig geworden, heute beim Brotbrechen, beim Abendmahl, dass wir daran erinnert werden, wo wir herkamen. Wir Menschen vergessen ja so leicht, wer wir gewesen sind, was für Leute wir gewesen sind. Manchmal fällt mir auch ein, wer ich als Kind gewesen bin. Und das war ja auch eins meiner ersten Wege nach der Wiedergeburt, dass ich zu meiner Mutter ging. Mir fiel ein, wer ich gewesen bin. Und ich wollte mich einfach entschuldigen für das, was ich gewesen bin. Und so ist es wichtig, dass wir oft daran erinnert werden, wer wir waren. Wir waren vorher ganz schreckliche Leute. Solche Leute, die man eigentlich gar nicht vom Himmel aus her ansehen konnte. Und da hat Gott dieses Wunder der Gnade geschenkt in seiner Barmherzigkeit, dass er sich selbst in seinem Sohn in diese Zeit sandte, um das Bild, was er über uns sah, zu verändern. Er hat uns erneuert. Und der Apostel Paulus erinnert auch daran. Heute in dem Predigttext Frieden mit Gott, Römer 5, die ersten Verse, spricht der Apostel, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung. Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wir sollen also immer wieder daran erinnert werden, was Gott in Jesus Christus für uns getan hat, und zwar nicht nur für einige Tage in der Zeit, sondern für die ganze Ewigkeit. Eine Ewigkeit, eine Herrlichkeit, wo es nichts Unreines mehr gibt, wo es nichts Böses mehr gibt, wo keine Anfechtungen da sind, keine Krankheiten, keine Sorgen, keine Niederung und vieles, vieles andere mehr. Aber eine Seligkeit, die auch hier in der Zeit mit Trübsalen fertig wird. Die uns hier noch gegeben sind, die Trübsale, damit wir in Form und Fassung bleiben. Man sagt ja in dem Sprichwort, wenn es dem Esel zu gut geht, geht er aufs Eis tanzen. Ne? Und es darf uns fleischlich gesehen nicht zu gut gehen. Sonst machen wir Dinge, die uns wieder schaden und auch anderen schaden. Die Barmherzigkeit Gottes umgibt uns auch in der Jetztzeit. Wir können nicht genug darüber danken, dass in Jesus Christus diese einmalige Erlösung offenbar geworden ist für Juden und Heiden, für alle, die da glauben, dass Gott Golgatha extra für sie hat stattfinden lassen. Wir dürfen das oft gar nicht so verallgemeinern, sondern ich muss für mich sagen, Golgatha fand nur für mich statt. Und so darf das jeder für sich auch sagen. Golgatha fand nur für dich statt. Nicht für deinen Nachbarn, sondern für dich. Nicht für meine Frau, sondern für mich. Natürlich gönne ich das meiner Frau auch. Aber ich muss, wenn ich daran denke, an mich denken. Golgatha war für mich und für jeden Einzelnen, der an Jesus Christus glaubt. Gottes Wesensart ist äußerst erstaunlich. Romanis hat in einem Artikel Folgendes über dies Wunder geschrieben. Die erstaunlichste Wesensart Gottes ist nicht seine Allmacht und auch nicht seine Allweisheit, sondern seine Barmherzigkeit und Liebe. Wir Menschen dürsten nach Macht und Wissen, ja, sind manchmal geradezu versessen darauf. Denn damit bestimmt man seinen Stand in der Welt. Barmherzigkeit und Liebe stehen nicht auf unserer Prioritätenliste ganz oben. Wenn wir uns einmal so richtig verlieben, sagt er als Beispiel, verlieben in einen Menschen, sind wir so beansprucht mit unserer Liebesfähigkeit, dass wir alle anderen Menschen vergessen. Wir haben uns verliebt in einen Menschen. Die anderen sind uns jetzt erstmal alle egal. Gott sei Dank, dass es bei Gott anders ist, dass er nämlich alle liebt. Bei Jesus finden wir herausragende Beispiele dieser göttlichen Barmherzigkeit und Liebe, die immer grenzüberschreitend sind. Denn sie überschreiten die Grenzen der menschlichen Möglichkeiten. Unsere Bereitschaft allerdings, Gleiches zu tun, hat Grenzen. Wie auch unsere Bereitschaft, diese Grenzüberschreitung verstehen zu wollen. Was? Ich soll alle lieben? Hat zwar Gott gesagt, aber verstehe ich nicht. Will ich eigentlich auch gar nicht. Es gibt so viele, die mir immer auf die Füße treten, die will ich gar nicht lieben. Merken wir, Gott und Mensch sind ganz unterschiedlich. Einige kurze Beispiele. Die Ehebrecherin, die Jesus nicht der Steinigung überlässt in Johannes 8. Wie reagieren wir? Wir haben doch noch einen Tadel für sie, diese Frau. Oder die Samariterin, die Jesus nicht wegen ihrer 6 Männer verurteilt, in Johannes 4. Wir würden das nur ungern durchgehen lassen. Der Zöllner, der Sünden gebeugt, seine Augen vor Gott niederschlägt, in Lukas 18. Wir haben zwar Sympathien für ihn, sind aber vielleicht doch näher an dem Pharisäer als an dem Zöllner. Der verlorene Sohn, der zu seinem Vater zurückkehrt, Lukas 15. Wir würden ihn dezent darauf hinweisen, dass wir ihn ja schließlich gewarnt hatten. Davon lesen wir in diesem Beispiel ja nichts. Habe ich dir doch gesagt. Wusste ich doch, wie es kommt. Das sind wir Menschen. Aber diesen Umkehrwilligen wendet sich Gott ganz besonders zu, weil er ihnen bedingungslos vergibt und sie mit einem Übermaß liebt, das wir nicht verstehen, können und wollen manchmal und wie wir es auch eigentlich nicht denken. Bei Jesus finden wir eine Vorliebe für die gering geschätzten und wenig Geliebten in der Gesellschaft. Wunder der Gnade, gerecht gemacht durch Gottes Barmherzigkeit, gerecht gemacht für die Ewigkeit, aber auch gerecht gemacht für das Leben in dieser Zeit. Ein geflügeltes Wort sagt ja, naja, wer es glaubt, wird selig. Allerdings, das ist der Grund und das ist der Zugang zu dieser Barmherzigkeit, der Glaube. Und wir, liebe Geschwister und Freunde, sind aufgerufen, Glauben im Herzen zu haben, dass Gott alles so wunderbar geregelt hat, dass wir auch tatsächlich uns seinem Wesen nicht nur unterstellen können, sondern damit davon teilhaftig werden dürfen, um auch das zu tun, was er am nächsten tut. Alle zu lieben. Wer an den Sohn Gottes glaubt, den einzigen Mittler in dieser Welt zwischen Gott und den Menschen, den, der allein den Erlösungspreis für unsere Schuld bezahlt hat, der wird selig. Dieser Mensch erfährt Vergebung der Schuld, egal wo er herkommt. Und das sollte auch uns ermutigen, wenn wir wieder überfallen worden sind mit Belastungen, mit falschen Taten, falschen Gedanken, die uns nun wiederum anklagen und sagen, siehst du, da hast du falsch gehandelt, schau mal, wer du bist, dass wir sagen, ich darf zu Jesus kommen. Er vergibt. Er sagt nicht, habe ich dir nicht vorher gesagt? Er sagt, komm her zu mir, ich will dich erquicken, ich will dir die Lasten abnehmen. Denn gerade auch in unserer Zeit sehen wir, dass viele Gläubige mit einem Rucksack voll bepackter mit schweren Dingen umherlaufen. Sie laufen oft gebückt, manchmal fallen sie sogar hin und kommen nicht mehr voran, weil sie diese Gnade und Barmherzigkeit Gottes nicht in Anspruch nehmen. Sie schleppen sich mit ihren eigenen Unzulänglichkeiten herum und klagen dabei vielleicht sogar noch andere an, die schuld sind daran, dass man nicht frei erleben kann. Die mich herausgefordert haben, Böses zu reden, Böses zu denken, Böses zu tun. Gott ist barmherzig, zu ihm dürfen wir kommen. Und da wird alles getilgt von A bis Z. Wir wissen ja, wie es auch großen Männern im Reiche Gottes ging, die Frieden suchten. Wie zum Beispiel auch der Reformator Martin Luther. Was hat er alles unternommen? Aber er war ja nicht der Einzige. Was hat er unternommen, um ein friedvolles Leben führen zu können, Frieden mit Gott zu haben? Er kasteite sich, ja, manche fasten und beten und machen vieles andere in der Hoffnung, dass sie zum Frieden gelangen und kommen nicht dazu. Bis ihm Luther, nachdem er die Schrift doch mehr zu Herzen gehen ließ und feststellte, dass Gottes Wort und Gottes Geist ganz anders arbeitet, sah, dass der Mensch gerecht wird durch den Glauben. Durch den Glauben an Jesus Christus ist alles, alles anders in meinem Leben. Und weil er davon so überwältigt war, hat er ja mit eingefügt, allein durch den Glauben, ohne eine persönliche gute Tat. Ist das noch in unserem Herzen so? Erkennen wir noch diese Barmherzigkeit Gottes, die uns zuteil geworden ist, dass wir ohne irgendeine gute Tat im Frieden mit Gott leben können? Haben wir das jetzt noch im Blick? Die Passionszeit will uns das ganz neu vors Herz stellen. Wir halten dafür, dass der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. So kann auch heute Morgen jeder ganz neu in der Freude an Gottes Barmherzigkeit und im Frieden leben, im Glauben, in der Zuversicht. Aus der Gerechtigkeit, die wir ja in Jesus Christus gewonnen haben, sind uns alle Sünden vergeben. Keine Anklage kann uns mehr erreichen. Versöhnt mit Gott heißt vollkommen sein. Niemand kann mit Gott versöhnt sein, der irgendwie noch etwas Schandhaftes in seiner Seele hat, in seinem Herzen. Versöhnt sein mit Gott durch Jesus Christus heißt, da ist nichts mehr was mich anklagen kann, was Zorn verdient. Denn den Zorn des Gerichtes hat Jesus Christus für uns erduldet und getragen. Er machte Frieden, so heißt es im Epheserbrief, Frieden an seinem Kreuz und durch sein Blut. Frieden. Er machte Frieden. Da können wir einen Punkt setzen und sagen, danke Herr für diesen Frieden. Jetzt habe ich Frieden. Ein Friede, der nicht mehr gestört werden kann. Ein Friede, der nicht kaputt gemacht werden kann, wenn wir ihn nicht vernachlässigen. Wenn wir ihn nicht aus dem Auge verlieren und aus dem Herzen verdrängen. Im Brief an die Kolosser schrieb auch der Apostel Paulus, der ja viel Offenbarung bekommen hat vom Herrn, im ersten Kapitel, Vers 19. Es hat Gott wohlgefallen, dass er in Jesus Christus alle Fülle seiner Gottheit gesetzt hat. Und er durch ihn alles mit sich versöhnte. Versöhnte, alles versöhnte. Es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadlich und makellos vor sein Angesicht stelle, wenn ihr nun bleibt im Glauben. Wenn ihr nur darin bleibt, glauben, ihr seid versöhnt. Liebe Geschwister, wir brauchen das in dieser unserer heutigen Zeit, dieses Bewusstsein, vielleicht mehr als zu anderen Zeiten. Denn die Stürme um uns herum, die uns gängeln wollen im täglichen Leben, nehmen zu. Wir schalten schon gar nicht mehr gern das Radio oder den Fernseher ein, um Nachrichten zu hören. Meistens wollen wir sie nur deswegen hören, um zu sehen, wie viel Angst wir investieren müssen. Ist es schon so weit? Muss ich jetzt Angst haben? Wir hören es nicht aus der Perspektive Gottes. Alles ist überwunden. Das sollten wir aber viel mehr. Wenn wir diese Schreckensnachrichten hören, Herr, du stehst darüber. Ist alles überwunden. Deine Barmherzigkeit hat mich mit dem Vater versöhnt. Ich habe nichts zu fürchten. Darum sprach der Herr Jesus ja auch in Johannes 5, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er kommt gar nicht ins Gericht, sondern der ist vom Tod, worin er vorher war, zum Leben durchgedrungen. Wir waren vorher alles Todeskandidaten. Deswegen hatten wir so viel Angst und Furcht. Aber Christen, die Jesus aufgenommen haben und Christen geworden sind, sind aus der Angst herausgenommen. Daran sollen wir denken und dankbar sein, den Herrn preisen darüber, ihm die Ehre geben. Und selbst wenn der Widersacher sich in deinem täglichen Leben aufbäumt und zur Geltung kommen will, darfst du sagen, ich bin versöhnt mit Gott. Ich habe Frieden in Gott. Ich bin gerecht geworden durch Jesus Christus. Ich bin bewahrt zum ewigen Leben. Allerdings, wer nicht im Glauben stehen will, wer das nicht annehmen will, bleibt weiter in der Furcht und der Angst des Lebens stecken. Er wird keine Ruhe finden in seinem Herzen. Petrus, der Apostel, er schrieb in seinem zweiten Brief darüber, in Kapitel 2, Vers 9, der Herr weiß doch, die Frommen aus der Versuchung zu erretten, aber die Ungerechten festzuhalten für den Tag des Gerichtes um sie zu strafen, am meisten aber die, die nach dem Fleisch leben, in unreiner Begierde und jede Herrschaft verachten, frech und eigensinnig, schrecken sie nicht davor zurück, himmlische Mächte zu lästern. Also Petrus sagt, es ist eine klare Sache. Die im Glauben stehen, werden bewahrt. Aber wer sich weigert, den Glaubensweg zu gehen, der betritt den Weg zum ewigen Gericht. Dem wird es nicht wohlgehen. Und so auch Johannes, als er die Offenbarung auf Patmos empfing, teilte er mit, was er da gesehen hat in Zukunft über diejenigen, die nicht glauben wollen, die der Barmherzigkeit Gottes in Jesus nicht Raum geben. Da heißt es in Offenbarung 20, ab Vers 12, ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan. Ein anderes Buch wurde aufgetan, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Das Meer gab die Toten heraus, die darin waren. Der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Wer diese wunderbare Barmherzigkeit Gottes nicht zulässt im Glauben an Jesus Christus, befindet sich auf diesem Weg zum Abgrund. Aber noch ist Gnadenzeit und alle dürfen umkehren. Und besonders wir, die wir an Jesus glauben, sollen diesen Zustand der Gerechtigkeit, den Zustand der Heiligkeit und Barmherzigkeit festmachen. Versöhnt sein mit Gott. Und da passiert dann auch Folgendes. Wenn wir versöhnt sind mit Gott, können wir versöhnt sein mit dem Menschen. Können wir versöhnt sein? Auch das sprach der Herr Jesus ja an. Und er sagte es nicht einfach, ich will mal so sagen, in die Luft hinein oder so als Allgemeinlehre für die Menschen. Er sprach es zu denen, die ihm nachfolgen wollen. Bist du versöhnt mit Gott? Willst du versöhnt sein? Dann kannst du auch versöhnt mit deinem Bruder, mit deiner Schwester sein. Dann kannst du versöhnt mit deinem Nächsten sein. In Matthäus 6, Vers 12 heißt es ja in diesem Gebet, dass Jesus seine Jünger lehrte, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist ja möglich. Möglich geworden durch Versöhnung mit Gott. In Kapitel 5 vom Matthäus-Evangelium zeigt der Herr Jesus ja auf, wie das ist, wenn man Gott dienen will. Wenn man sagt, ich bin versöhnt mit Gott, dann sei auch versöhnt mit dem Nächsten. In Vers 23 lesen wir da Folgendes. Matthäus 5. Wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichtes schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutz, der ist des Hohen Rates schuldig. Wer sagt, du narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Darum, wenn du deine Gabe auf den Altar opferst, also wenn du Gott dienen willst, und es kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass das, was du opfern willst, vor dem Altar liegen. Geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe. Dann stehst du wahrlich in dem Zustand, ich bin versöhnt mit Gott. Vertrage dich mit deinem Gegner sogleich, solange du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit dich der Gegner nicht dem Richter überantworte und der Richter dem Gerichtsdiener und du ins Gefängnis geworfen wirst. Ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du auch den letzten Pfennig bezahlt hast. Jesus Christus sagt, wenn du versöhnt bist mit dem himmlischen Vater, dann ist es ein leichtes, dich zu versöhnen, auch mit den Mitmenschen. Natürlich kommt auch eine kleine Einschränkung dazu, wie es Paulus im Römerbrief sagt, soweit es möglich ist, wenn die anderen die Versöhnung annehmen. Aber soweit es an dir liegt, habe mit allen Menschen Frieden, mit allen, ohne Ausnahme. Und das ist ja keine Theorie. Das ist das, was Gott gegeben hat in Christus durch die Versöhnung mit uns über Golgatha. Du kannst mit allen Menschen Frieden haben, soweit es an dir liegt. Und das macht uns zu einem Zeugnis der Liebe und der Gnade Gottes. Aus diesem Zustand heraus, aus dieser Gerechtigkeit, dem Versöhntsein mit Gott, erwachsen auch Gaben und Kräfte, die wir brauchen, um als Zeugen in dieser Welt zu stehen. Gaben, auch die Trübsale zu überwinden. Gaben, auch das Böse zu ertragen. Gaben, auch die Schwierigkeiten im Leben anzunehmen und darin eine wunderbare Führung Gottes zu unserer äußeren Verbesserung zu erkennen. Wie sagte es der Apostel Paulus? Wir rühmen uns nicht nur der Zukunft, der Herrlichkeit, die Gott in Jesus Christus geben will, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, der Schwierigkeiten. Das ist ein Satz, den man als natürlicher Mensch nicht aussprechen würde. Bedrängnisse wollen wir loswerden. Ja, wir wollen sie anklagen. Wir wollen sie vors Gericht bringen. Aber der Apostel sagt, nein, das neue Leben ist anders. Warum können wir uns auch der Schwierigkeiten, die Gott zulässt in unserem Leben, rühmen? Weil die etwas in uns bewirken, was Gott ehrt. Bedrängnis bringt nämlich Geduld, die uns vom natürlichen Menschen her fehlt. Und wenn wir in der Geduld zunehmen, dann werden wir auch bewährt in dem neuen Leben. Und das neue Leben wird noch mehr nach außen dringen und sich bezeugen. Und in dieser Bewährung wächst eine riesige Hoffnung auf. Hoffnung, dass Gott immer das letzte Wort hat. Dass wir nicht die sein müssen, die da streiten, um das Gute zu erreichen, sondern dass das eintrifft, was der Herr durch den Propheten sagt, ihr werdet still sein. Ich werde für euch streiten. Ihr werdet still sein. Natürlich lesen wir da dann auch, dass es etliche gibt, die sagen, nein, wieso? Das nehmen wir in die eigene Hand. Hilft ihr selbst, dann hilft ihr Gott. Nein, dann werdet ihr keine Ruhe finden für die Seele. Ich will für euch streiten. Ihr werdet ruhig sein. Das heißt also, die Bedrängnisse, sie haben auch nur eine vorübergehende Funktion. Das sollten wir in unserem Alltagsleben merken. Sei es im Umgang mit dem Mann, mit der Frau, mit den Kindern, mit dem Chef, mit den Situationen im Alltag. Wir sollen immer den offenen Blick haben, alles geht vorüber. Wir dürfen in der Ruhe bleiben, in der Geduld, in der Bewährung und in dieser lebendigen Hoffnung. Herr, du bist da und du segnest mich. In einem Beispiel sagte der Herr Jesus ja auch, wie es zugeht, wenn man Verantwortung bekommen hat und sie vielleicht nicht recht wahrnimmt. Und zwar in Markus 12 spricht er ja von einem Weinbergbesitzer. Ich lese uns mal diese Verse und möchte ein paar Sätze dazu sagen. Markus 12. Der Herr musste sich ja viel von den Leuten damals anhören, wie sie über Glauben denken, wie sie über Gerechtigkeit dachten, dass sie sich selbst gut genug waren. Und da fing er an, ein Gleichnis zu sprechen. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg, zog einen Zaun darum, grub eine Kelter, baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs hole. Sie nahmen ihn aber, schlugen ihn, schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht. Den schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte noch einen anderen, den töteten sie. Und viele andere. Die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen Sohn, seinen geliebten Sohn. Den sandte er als letzten auch zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten. So wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr denn nicht gelesen in der Schrift, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden? Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Die Leute, die das damals hörten, merkten, dass Jesus von ihnen sprach. Dass sie sich nicht korrigieren lassen wollten. Dass sie nicht diese Frucht bringen wollten, die Gott sehen möchte. Und sie waren ärgerlich darüber. Aber in diesem Beispiel steckt so Wunderbares drin, dass Gottes Barmherzigkeit noch kein Ende hat. Er sandte Propheten, er sandte Mahner in diese Welt, er sandte seiner Hände Werk und sagt, schau doch mal die Schöpfung. Und wenn du da hinschaust, musst du wissen, dass es einen Gott gibt. Und die Leute sagten, nein, will ich nicht. Das hat sich alles von selbst entwickelt. Der Urknall oder irgendwelche Knallkörper waren da am Werke. Ja, wenn ich an Gottes Stelle wäre, sage ich, na gut, dann bleib bei dem Knall. Dann ziehe ich mich zurück. Aber er sandte immer wieder Mahner. Und immer wieder wurden sie abgelehnt. Und zuletzt sandte er seinen Sohn. Den werden sie vielleicht hören. Allerdings, die Sünde hört nie auf Gerechtigkeit. Jesus wusste das, deswegen ging er ans Kreuz und tat ohne unseren Zuspruch das, was uns wirklich half und hilft. Er nahm die Lasten, die uns belasteten, die einfach den Blick verdunkelten auf die Herrlichkeit Gottes, auf sich, trug sie hinweg und lud uns danach ein, mit ihm zu leben. Für uns als Gemeinde kann dieses Beispiel, was Jesus gab, lauten: Weinberg, Jesus hat uns erlöst von Sünde und er hat uns gepflanzt in seinen guten Weinberg, um gute Früchte zu bringen. Der Zaun, der um diesen Berg gelegt worden ist, kann für uns heißen, er gab uns sein festes Wort, seine Versprechungen, seine Verheißungen, uns zu helfen. Er gab uns sein Wort zur Richtschnur, um wirklich an dem Platz, wo wir hingepflanzt worden sind, gut orientiert zu sein und auch die richtige Haltung vor Gott beizubehalten. Er gab uns die Kraft des Heiligen Geistes, dass wir in Form und Fassung des Glaubenslebens bleiben. Darum konnte Johannes schreiben in seinem ersten Brief, wisst ihr denn das gar nicht? Ihr werdet gelehrt dadurch, durch den Heiligen Geist. Ihr braucht gar nicht, dass ein anderer euch was sagt. Wenn ihr in diesem Weinberg steht, werdet ihr durch den Heiligen Geist genau auf richtiger Spur geführt und gelehrt, was zu tun und zu lassen ist. Allerdings, wir sehen es auch in unserer Zeit, dass viele, die sich Christen nennen, das nicht wollen. Gerade im letzten Jahr sind Hunderttausende aus der Kirche ausgetreten. Vorher noch nie so viel wie im letzten Jahr. Und man rechnet damit, dass bis zum Jahr 2030 nochmal ein Drittel aller Kirchenmitglieder verschwinden. Man will diese Korrektur nicht. Die Kälte in diesem Weinberg kann für uns bedeuten, dass es der Zeugnisplatz ist im Alltag, wo die Frucht des Heiligen Geistes offenbar wird und die Tat des Glaubens in der Liebe spürbar wird. Der Turm, der da gebaut worden ist, kann für uns heißen, es ist der Turm der Aussicht. Aussicht des Glaubensblickes in die Zukunft. Das Beste kommt noch. Gott lässt uns nicht allein. Wir sollen wissen, die Barmherzigkeit Gottes ist größer als unser Versagen. Alles, was zum Leben dient, hat uns Gott in Jesus geschenkt. Niemand, der ihm vertraut, hat irgendein Mangel an irgendeinem Gut. Niemand. Mangel haben wir nur, wenn wir ihm nicht vertrauen. Wenn wir nicht das zulassen, was er für uns erworben hat und geben will. Die Frage ist auch heute an diesem Sonntag, wie gehen wir mit diesem Geschenk der Barmherzigkeit Gottes um? Lassen wir dieses Geschenk pulsieren in unserem Herzen? Ist Jesus unser Fundament, der Eckstein zu dem guten Gebäude geworden, der alles zusammenhält? Bevor die Vertreter des Volkes Israel, zu denen das zuerst gesagt wurde, eine Begegnung mit dieser Gnade in Jesus Christus finden, kommt der Herr auch zu seiner Gemeinde wieder, zu seinem Weinberg. Und er sucht genauso die Frucht, die er ja durch die Pflanzung ermöglicht hat. Die Frucht, wo ist die Frucht? Willst du sie geben? Willst du sie geben? Glaube, Friede, Liebe, Freude. Willst du sie geben? Das ist diese Frage. Ich habe dich gepflanzt, damit du diese Frucht bringen kannst. Bist du nun bereit, diese Frucht zuzulassen und vor mir ausbreiten zu lassen? Im Blick auf diese unfassbare Gnade Gottes bleibt uns ja nur die Bitte. Die Bitte und die Einladung, die Jesus ausspricht. Komm her zu mir. Ich will dich segnen und erquicken. Sein Kreuz, an dem er hing, sein Blut, das er vergossen hat, ist Zuspruch und Gnade für jeden. Vergebung aller Schuld, Frieden, der bis in die Ewigkeit reicht, ewiges Leben in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Eine Frau, das möchte ich uns noch lesen, hat das irgendwie erfasst. Es gibt ja wunderbare Lieder, die man singt. Unter anderem sang sie in einer Jugendstunde mit, oder hörte mit, dieses Lied von Bonhoeffer, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, 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 was kommen mag. Gott ist doch bei uns, am Abend und am Morgen, ganz gewiss an jedem neuen Tag. Sie schrieb, an einem Freitagabend in einer christlichen Jugendstunde hörte ich dieses Lied zum ersten Mal. Die Melodie und der Text sprachen mich sehr an, berührten mich zutiefst, denn zwischen mir und einem Gefühl von wunderbarer Geborgenheit lagen an diesem Abend Lichtjahre. Den ganzen Tag über schon hatte ich mich mit einem Problem herumgeschlagen, das mir Furcht und Angst einjagte. Und da saß ich nun in dieser Jugendstunde. Tja, ich war an Gott interessiert. Es zog mich zu ihm hin. Ich kannte Christen, aber eine echte Beziehung zu ihm? Nein. Und trotzdem, irgendwie spürte ich, dass er allein mir helfen konnte. Die Zusage an diesem Abend, dass ich ja wirklich ich in Gott geborgen sein kann, dass er tröstet, behütet, er treu und immer bei mir ist, am Morgen und am Abend, einfach jeden Tag, das berührte mich, gab meiner aufgeschreckten Seele Trost und Hoffnung. Seit jenem Abend in der Jugendstunde sind viele Jahre vergangen. Aus dem bloßen Interesse ist eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus geworden. Behütet und getröstet. Wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Und dann die letzte Strophe eben. Erwarten wir getrost. Getrost. Was kommen mag. Denn Gott ist bei uns am Abend und am Morgen. Und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Und das möge der Herr schenken, dass auch wir, wenn wir in eine neue Woche gehen, das beherzigen. Für uns ganz persönlich. Wir könnten ja damit mal anfangen, das nicht von anderen zu erwarten, sondern von uns. Mal ganz nur für uns, dass wir sagen, in der kommenden Woche will ich nur ich selber vor Gott leben und ich möchte das erfahren. Und wenn ich das erfahre, dann will ich es auch anderen mitteilen, dass es Wirklichkeit ist. Denn da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen.